der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Und Pablo, ich bin müde.
Oh, du sprichst das an. Ich auch.
Corona-müde.
Corona-müde. Es gibt so Momente, wo ich morgens ganz schwer aus dem Bett komme.
Ja, und das ist bei mir auch so, aber ich rede jetzt eigentlich von dem Thema Corona, weil es mir, ich bin Corona-müde. Ich sag dir, es ist so lästig, diese Diskussionen, die man immer führt im Internet und mit den ganzen Schwurblern, die immer da, ach, furchtbar. Ja, ich gebe zu, es ist momentan schwierig.
Kommst an deine Grenzen, an die Verschwurbelungsgrenzen.
So ist das.
Aber ich meine, du machst es so tapfer und du siehst ja auch, dass die sich ja auch nicht, die wollen ja auch nicht zuhören, oder? Also man hat so das Gefühl, die sind einfach davon überzeugt und das war's, ja. Also
einige, ist nicht bei allen so. Also es gibt tatsächlich welche, mit denen man ins Gespräch kommen kann und das funktioniert auch ganz gut. Aber du hast recht, ein Großteil davon schreibt nur irgendwelche falsch interpretierten Zahlen, wo man sich sagt, okay, Freunde, also ihr seid halt einfach keine Ärzte und keine Mediziner. Und dann wird argumentiert, naja gut, das macht der gesunde Menschenverstand. Nein, tut er nicht. Der gesunde Menschenverstand ersetzt kein Medizinstudium.
Deswegen dauert das Ding ja 6 Jahre, wenn man ein bisschen länger braucht, 7.
Ja.
Und dann noch die Facharztausbildung, die dauert ja auch nochmal 4, 5, 6 Jahre, wenn man Glück hat.
Eher 6.
Eher 6, genau. Und dann kann man immer noch verschwurbelt werden, weil es gibt ja auch ein paar ärztliche Kollegen, die herumschwurbeln. Das muss man ja, man ist ja nicht frei davon, nicht?
Das stimmt, so. Ja.
Das heißt, wir haben unter der Ärzteschaft auch noch ein paar Verschwurbler und so, und jetzt jemand, der sich nicht 12 Jahre mit solchen Sachen beschäftigt, geht halt nicht.
Ja. Ganz schwierig. Und deswegen wollen wir uns heute nicht über Corona unterhalten.
Aber ich würde gerne wissen, was machst du denn sonst so den ganzen Tag?
Schön, also, dass du es ansprichst.
Das Thema mal so. Und das war auch nicht vorab gesprochen.
Nein.
Ganz, ganz spontan fragen wir uns, was macht eigentlich Doc Falk den ganzen Tag? Und was macht Doc Pablo mit den ganzen Tag?
Wenn er sich nicht mit Schwurblern streitet, genau.
Genau.
Ja, wir wollen über das Herz reden, weil ich seit neuestem in einer Klinik arbeite, in der das Herz ganz im Vordergrund steht und ich merke, wie wichtig das ist, das mal so ein bisschen in den Fokus zu rücken, um mal zu zeigen, wieso ist unser Herz eigentlich so enorm wichtig und welche Erkrankungen gibt es und was machen wir da so den ganzen Tag?
Und für mich ist das Herz ja, hat ja eher eine esoterische
Palaber. Komponente. Palaber.
Ja? Für dich ist es eher eine ganz konkrete. Und ich finde, das ist doch schön, nicht? Also das Herz in der Psychologie, sagt man, ist so die Mischung aus Vernunft und aus Bauchgefühl. Also die Herzentscheidung, die Herzensentscheidungen sind leidenschaftliche und vernünftige Entscheidungen, die man gerne macht.
Ich kann immer nicht nachvollziehen, wo so viel Unfug herkommt.
Das ist die Psychologie. Das ist das Psychologische.
Nein, Psychologie ist doch ist doch eine Wissenschaft. Und was du gerade erzählst, ist.
Ja, nein, ich sag dir nur, wie das sozusagen dann sagt, nennen wir es psychotherapeutisch, ja. Das ist die Form, Emotionen zu verorten im Körper und sie mit dem Verstand zu verknüpfen. Man kann reine Verstandesentscheidungen treffen, man kann aber auch Herzensentscheidungen treffen. Also Dinge, die einem gefallen und leidenschaftlich verfolgt. Das sind Herzensentscheidungen.
Aber Pablo, ich glaube ja, du versuchst mit dem, was du gerade erzählst, davon abzulenken, dass jetzt unweigerlich von mir die Frage kommt, Pablo, was weißt du denn aus deinem Medizinstudium noch vom Herz?
Ja, ich weiß sehr viel über
das. Dann, außer, dass es der Sitz von, du weißt schon.
Also das Herz ist eigentlich, dass wir tatsächlich zwei Herzen haben. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Also wir haben ein rechtes Herz, was viel kleiner ist eigentlich, was das Volumen betrifft. Und wir haben ein linkes Herz, was kräftig ist, was das Blut über die große Hauptschlagader in den Körper pumpen muss. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass man irgendwie, das man denkt, nett, man hat ein Herz, aber eigentlich hat man zwei.
Naja, das Herz, man hat zwei Funktionseinheiten, zwei Kreisläufe. Das Herz an sich ist natürlich schon ein Organ und auch als ein Organ zu sehen. Und die Verantwortung, die es übernimmt im Körper, ist jetzt die eines einzelnen Organs und nicht die von zweien. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir bauen mal das rechte Herz aus und lassen das linke drin oder linke wie auch. So ist es nicht.
Ja, aber es ist es sind also zwei Kreisläufe im Grunde genommen. Das finde ich eigentlich ganz toll. Und was ich noch toll finde am Herzen, das ist mir hängen geblieben, dass das Herz ein Allesfresser ist. Also das Herz braucht, kann verschiedene Nährstoffe verbraten. Vergleichsweise das Gehirn kann nur Glucose verstoffwechseln, das Herz kann alles Mögliche verstoffwechseln. Aber gut, dann erzähl mir mehr. Was hat das Herz noch für spannende?
Ja gut, die Aufgabe des Herzens ist natürlich, Blut durch den Körper zu pumpen, und damit hat es natürlich eine zentrale Stellung in unserem Leben. Ja, also wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann lebt der Mensch nicht mehr.
Das ist richtig. Aber das Herz kann weiterleben, obwohl das Gehirn schon tot ist.
Das stimmt. Das ist ja die große Frage und die große Diskussion, was ist Leben? Lebt ein Mensch noch, dessen Gehirn schon nicht mehr arbeitet?
Hast du das denn schon mal jetzt gehabt, dass da jemand hirntot war und das Herz?
Das habe ich im Laufe meiner 10-jährigen Arztkarriere schon öfters gehabt, ja.
Schon öfters gehabt, aber jetzt in der Klinik, also wo du natürlich noch näher dran bist, schätze ich mal, oder auch therapeutisch.
Eine Hirntoddiagnostik hatten wir jetzt noch nicht, ne? Das ist auch eher nicht so unsere Domäne, sondern.
Nee, eben, aber hattest du jemanden, der hirntot war, wo du dran mit beschäftigt warst, das Herz am Laufen zu halten, sag ich mal?
Moment, also jetzt, solange ich da arbeite, ist erst zwei Wochen erst noch nicht, sondern ja, es ist ja eine ganz normale innere Medizin, das heißt, man hat auch noch andere Patienten, ne? Nicht nur Herzpatienten, aber ich spezialisiere mich da eben so ein bisschen in diese Richtung, auf das Herz und mache da diese oder lerne da diese ganzen Untersuchungen, die man so macht und so. Ja. Und das ist natürlich hochspannend.
Abhören und so. Hast du denn schon
abhören.
Hast du denn schon abhören kannst du.
Genau.
Aber die speziellen Untersuchungen, hast du denn schon ein gebrochenes Herz gehabt?
Ach Pablo, du springst vom einen zum anderen. Du redest von der Takotsubo-Kardiomyopathie.
Takotsubo-Kardiomyopathie, richtig.
Die auftreten kann, wenn Menschen enormem Stress ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Liebeskummer, und die dazu führt, dass das Herz balloniert. Das heißt, das Herz ist normalerweise, hat das so einen konusförmigen Aufbau, so fast so ein bisschen wie so ein Kegel. Und bei einer Takotsubo-Kardiomyopathie, laienhaft auch als Broken Heart Syndrom bezeichnet, kommt es eben dazu, dass der untere Teil dieses großen Ventrikels sich so aussackt. Und das ist ein ganz charakteristisches Bild im Ultraschall vom Herzen. Aber ich möchte eigentlich noch auf was ganz anderes hinaus.
Ach so, ja.
Gut. Und zwar auf diese Volkskrankheit im Grunde genommen, die sogenannte KHK, die koronare Herzkrankheit. Und da möchte ich einfach mal sensibilisieren und unsere Hörer, die ja vermutlich eher jüngeren Kalibers sind, mal dazu anhalten, tatsächlich den eigenen Lebensstil immer und immer wieder zu überdenken. Denn wir haben ja diese Herzerkrankung, diese koronare Herzerkrankung ist eine der häufigsten Todesursachen überhaupt und eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt, gerade bei Männern. Und was passiert da? Die Herzkranzgefäße, die also das Herz mit diesem Blut versorgen, was ganz wichtig ist, weil da eben Nährstoffe, die Glucose und Sauerstoff mit drin sind und nur dadurch eben die Herzmuskeln schlagen können, im Gegensatz zur anfangs in den Raum geworfenen These. Und bei der KHK gehen die zu, verkalken also. Und das hat manchmal genetische Gründe, manchmal aber auch einfach lebensstiltechnische Gründe. Und wenn jetzt solche Arterien zugehen, dann ist irgendwann der Blutfluss gestört. Und das bedeutet, wenn das Herz mehr Blut braucht, bekommt es das nicht. Dann bekommt man eben Brustschmerzen und Luftnot, wenn man sich anstrengt. Und irgendwann geht das dann ganz zu. Genau, die Angina pectoris, die Belastungsangina. Und irgendwann geht das dann ganz zu, dieser Gefäßverschluss. Und dann stirbt das Gewebe hinter diesem Verschluss ab. Und das nennt man Herzinfarkt. Und tatsächlich ist das eine der Haupttodesursachen, und die Erkrankung manifestiert sich irgendwann zwischen 50 und 70, sowas. Es ist so das Alter, wo die meisten Menschen dann eben Beschwerden bekommen. Aber die Erkrankung beginnt in den frühen 20ern, nämlich mit einer Lebensstilentscheidung. Und die kann man jederzeit modifizieren. Und ich denke, der westliche Lebensstil mit viel Aufregung, mit viel Drive, mit viel fettigem Essen, mit viel falschen Essen, mit viel Zigaretten, dieser Lebensstil, der kann geändert werden, und der sorgt im Endeffekt zu einem sehr großen Teil dafür, dass es zu dieser Erkrankung kommt. Und was wir eben machen, ist diese Erkrankung versuchen zu heilen, kann man die nicht, aber zu versuchen zu therapieren, indem wir eben diese Engstellen aufdehnen, das macht mein Chef, und dann da Stents drüberlegen, sprich so Brücken, Gefäßbrücken, damit das nicht gleich wieder zugeht, um dann eben das Schlimmste zu verhindern. Aber das ist immer nur eine Intervention am Ende einer langen Krankheitslaufbahn. Und das ist das Verrückte an der Sache. Wir beginnen die Krankheit Jahrzehnte, bevor sie ausbricht. Und da kann man was ändern dran. Das kann man selber beeinflussen.
Prophylaktisch quasi.
Quasi.
Na? Und das Stent legen, diese kleinen Röhrchen reinzuschieben in diese noch kleineren Herzkranzgefäße, die dann auch noch eng sind, das ist eine Tätigkeit, die man im Herzlabor macht, Herzkatheterlabor.
Im Herzkatheterlabor, genau.
Kleine OP in Anführungsstrichen, aber
also ist ein Eingriff ist das, ne?
Ein kleiner Eingriff, aber wenn man weiß, dass so eine verschlossene Herzkranzarterie große Männer zu Fall bringen kann, dann ist das schon wirklich lebensrettend, was man da macht mit so einem kleinen Eingriff.
Ne? Mit einem kleinen Eingriff. Ja, es ist nicht ganz, also der ist klein im Sinne von, der Patient spürt davon nicht viel. Man geht da über die Armarterie eben vor bis zum Herz und stellt dann mit Kontrastmittel und Röntgenstrahlung die Herzkranzgefäße dar. Aber dieser Eingriff ist nicht banal. Also der ist technisch sehr herausfordernd. Das ist für den Patienten ein kleiner Eingriff, für den Untersucher aber eine Methode, wo man sagt, das ist von der Komplexität und von der Schwierigkeit sicher mit großen Operationen vergleichbar. Einfach weil du hast ja nur den Arm, an dem du arbeiten kannst. Und gleichzeitig musst du aber am Herzen ein Gefäß reparieren. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Und das ist hochkomplex und sehr, 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 sehr schwierig. Und insofern kleiner Eingriff, wirklich nur ein Anführungszeichen, weil es eine sehr herausfordernde Geschichte ist.
Ja, und das wird ja mit Röntgen dann, oder, kontrolliert? Oder hat man da, gibt es da elegantere
Methoden? Nee, das macht man, das macht man mit Röntgenstrahlung und versucht die Intensität und die Menge der Strahlung natürlich so niedrig wie möglich zu halten, klar.
Und ich kann mich erinnern, es gibt eine nicht unbekannte Arztserie, die in den Bergen spielt. Und da durftest du, glaube ich, auch schon Herzkatheter.
Was?
Patient heißt, glaube ich, das.
Genau, das war der Teaser für meine Karriere als Herzarzt. Das stimmt. Ich habe beim Bergdoktor mal den Herzkatheterarzt gespielt. Da hast du völlig recht.
Ja. Und durftest da ganz fachmännisch dann an wo hast du da rumgeschoben? Tatsächlich auch an der Hand, ne? Irgendwo an der Arterie des Armes. Und dann gab es dann einen Einspieler und da sahen wir dann die Herzkranzgefäße. War natürlich alles live und echt, ne? Beim Fernsehen ist alles und echt. Ja. Und das sah sehr gut aus.
Ja, es hat großen Spaß gemacht.
Ja.
Ja, Pablo.
Wie oft, ich meine, was sind die Befürchtungen, die man hat? Ich meine, hast du Angst, dass da einer liegen bleibt irgendwann? Also das, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das daneben geht?
Na, daneben, gering, also zum einen assistiere ich da ja momentan nur, ich möchte das lernen, ja, aber das ist ein langer Weg. Ja, und zum anderen ist es natürlich, ich weiß nicht, die Sterberate bei so einem Eingriff liegt weit unter 1%, glaube ich. Ja. Und ja, also der Eingriff selber macht eigentlich weniger Probleme, sondern was Probleme macht, ist die Grunderkrankung. Ne? Wenn die Leute mit einem Herzinfarkt auf diesen Tisch kommen und es wird gemacht, dann sterben die nicht im Eingriff, sondern im Herzinfarkt, wenn sie sterben. Ja. Und das muss man da so ein bisschen sehen. Der Eingriff an sich ist also total safe.
Wenn du den Notfall hast quasi.
Genau. Ja gut, ich meine, das ist oft so. Ne?
Ist oft Notfall, ja. Ja, und ich sag dir noch eine Geschichte. Es gibt ja das Herz Jesu. Ja?
Oh ja, jetzt
das kommt. Herz Jesu. Was fällt dir dazu ein? Noch von der Geschichte aus der Psychiatrie.
Da fällt mir ein Video dazu ein, was ich bei Facebook gesehen habe. Da hat bei nicht hart, aber fair, sondern Bares für Rares hat eine junge Frau eine Brosche mit einem Kreuz verschachert, und in dem Kreuz waren Bruchstücke des Kreuzes Jesu. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Oh, das Kreuz vom Kreuz
Jesu. Das teuerste jemals bei
Reliquien.
Genau, das teuerste jemals dort verkaufte Gedöns.
Echt? Boah. Na, ich wollte dir erzählen vom Herz Jesu, weil, wie du weißt, ist das ja religiös konnotiert, also der Glaube, und schlägt sich da nieder, und das ist ja das Herz der Liebe und des Mitgefühls, und es gibt tatsächlich auch Menschen, die das plötzlich spüren, dass sie das Herz Jesu in sich haben. Und man nennt das Jesus-Syndrom. Ist spannend, oder? Auch in dieser Zeit der Verschwurbler möchte ich dir davon kurz erzählen. Weil es gibt wirklich Menschen, die spüren, dass sie jetzt Jesus sind. Und jetzt vorhersehen und sagen können, der Retter naht oder die Welt geht unter und bald kommt die Erlösung. Und das passiert oft Menschen, die in Israel oder in Jerusalem hauptsächlich zu Besuch sind, auf Pilgerfahrt sind und sich plötzlich wie Jesus fühlen und auch total überzeugt sind, also ein Wahn, Jesus zu sein.
Das ist halt eine reaktive Psychose, ne?
Das ist ein Wahn, also es ist im größeren eine Psychose, genau. Und dieser Wahn ist so speziell ausgestanzt, dass er auch unter den Verschwurbelern nicht selten ist. Ja, also um dann wieder die Kurve zu kriegen für unsere Corona-Thematik, die uns ja nicht loslassen wird. Auch da, wie gesagt, gibt es Herzenswahn-Probleme, nicht zu knapp.
In diesem Sinne, Pablo, ich herze dich und freue mich, nächste Woche wieder mit dir zu plaudern.
Ja, und ich streichle deine Vorhöfe.
Bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch.
Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.